I sing happen when the puck come down, bang, you know, before the other guys, nobody there, you know. My arm go comes out, then the game stop, then start up.
Hallo und herzlich willkommen zu der siebten Episode vom NHL vs. NLA Podcast. Ich bin heute wieder mal euer Gastgeber, Dominik Stifler, @HCDFan88 und wie immer begleitet vom
Micha Hofer @Eurocaps. Und ist das nicht ein grossartiger Start zu einem Podcast?
Ja, genau. Die drei abgebrochenen Aufnahmen vorher erwähnen wir jetzt da in dem Fall nicht.
Genau.
Gut, wunderbar. Genau, es hat sich viel verändert bei uns im Podcast jetzt in den letzten Wochen. Wir haben jetzt eine richtige Twitter-Seite mit richtigem Logo und richtigem Header. Ganz gratis, dank meinen PowerPoint-Skills.
Mhm. Nachdem uns jemand auf Twitter hat probiert, etwas anzudrehen, wenn ich ganz klar geschrieben habe, schau, wir suchen einen Grafikdesigner, aber wir zahlen nichts. Das Einzige, was wir zurückbekommen haben, DM me if you pay.
Ja, womit ich das halt auch erledigt hätte.
Selber in unsere Toolkiste gegriffen und es ist doch recht gut rausgekommen.
Danke, danke. Ich weiss, ich bin gut. Also, das ist mal das eine. Dann ist natürlich jetzt in der Nazi A enorm viel los gewesen letzte Woche. Mhm. Darum habe ich auch enorm viele Ideen gehabt, wenn ich meine 15 Minuten heute möchte füllen. Ja, genau. Also nein, wirklich, es ist momentan ein bisschen schwierig im Sommer da wirklich gross das Thema anzubringen. Aber darum haben wir uns entschieden, dass wir vielleicht jetzt dann auch im Verlauf des Sommers etwa mal eine Spezialsendung machen zu irgendeinem Thema, wo wir dann einfach anstatt in dieser Aufteilung je ein Drittel NLA, ein Drittel NHL, ein Drittel Diskussion, dass man vielleicht einfach mal im Sommer jetzt eine ganze Sendung irgendeinem Thema widmet, wo man dann wirklich vertieft betrachten können. Und da sind wir eigentlich auch auf euch Hörer jetzt ein bisschen angewiesen. Wir möchten nämlich sehr gerne wissen, was euch interessieren würde für diese Themen. Also wenn ihr irgendeinen Vorschlag habt, über was wir könnten reden mal 45 Minuten miteinander, irgendein Eishockey-Thema, das mit NHL und NLA oder allgemein Welt-Eishockey zu tun hat.
Ja, oder auch Fragen an uns, wie sind wir Eishockey-Fan geworden, irgendwie so, was essen wir zum Morgen, die Sachen.
Die wichtigen Sachen vom Leben, genau. Also richtig. Schreibt uns ein Mail an nhl vs. nla@hotmail.com, ist das richtig?
Genau.
Oder natürlich auch auf Twitter, unsere Podcast-Seite @nhl vs. nla.
Genau.
Und ja, mal. Also ich habe dann noch etwas gefunden, wo ich darüber könnte reden heute. Und so habe ich mich einfach entschieden, ich tue mal die ganzen Trades, wie man so schön sagt auf Englisch, aufarbeiten, Spielertransfers, die es gegeben hat, seit es so fertig ist, denen lassen. Hat schon ein paar interessante Sachen darunter. Also zum einen angesprochen haben wir ja schon den ganz grossen Trade vom Hiller. Genau. Das ist jetzt bei Biel ist neu. Biel ist jetzt sonst noch interessant, die haben Jacob McFlicker, der war schon mal bei ihnen, damals auch Topscorer von ihnen, ist jetzt wieder zurück. Der hat jetzt ja, ich glaube, ein Jahr jetzt weg gewesen, bei Luleå in Schweden, hat dort die Champions League gespielt, Viertelfinale unter anderem, und jetzt kommt er wieder zurück auf Biel. Das ist sicher kein schlechter Trade für die Offensive von Biel, das können sie definitiv brauchen.
Ich habe den Namen noch nie gehört, aber ich finde ihn super.
Genau, also ich glaube, die NLA-Fans kennen den noch. Das ist einer der wenigen Stürmer, der tatsächlich Goal geschossen hat für Biel. Mhm. Das ist Patrick Kane. Okay. dann, was ist noch so passiert? Ja, es ist noch bekannte Namen, die zurückkommen, die weg sind vorübergehend. Ein bisschen bekannt aus dem Tessin, der Noro, Maxim Noro. Er war lange bei Ambri. Er hat sich dann auch zwei Stunden verabschiedet, war in der AHL bei San Antonio. Und jetzt kommt er zurück zum SCB. Etwas, was ich jetzt nicht ganz verstehe. Meiner Meinung nach ist er nie so überragend gewesen. In Ambri hat er gut reingepasst. Halt, wie viele Spiele in Ambri gut reingepasst, weil du einfach bei einem schlechten Team bist. Aber er kann natürlich ein bisschen Dorfkönig sein. Und er ist natürlich auch so einer, der gerne das mit den Fans und so hat, das mir gut verstanden, was in Ambri auch noch wichtig ist. Mhm. Mal schauen, in Bern, wie es dann ist, ja, ist ein eine andere Situation dort. Und ja, dann, aber ich glaube, der wohl bekannteste ehemalige Nationalspieler, der zurückkommt in die Schweiz, ist der Patrick Thoresen. Norwegische Eishockey-Legende, hat jahrelang beim HC Lugano gespielt und hat sich jetzt entschieden, nachdem er letztes Jahr bei Djurgården war, hat er sich jetzt entschieden, er kommt zurück in die Schweiz und er geht zum ZSC.
Okay.
Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Also, der hat sehr viel erreicht für die Schweiz, ist schon Meister geworden mit Lugano und ist dann eben gegangen. Und was der noch kann, ich weiß es nicht. Eben, ich bin absolut gespannt. Also, alt ist er eigentlich, aber vielleicht kann er gleich noch Eishockey spielen.
Ja, die Metropolit wird das von sich auch behaupten, wahrscheinlich.
Ja, richtig.
Unter Danny Hitli, der in Schweden unterschrieben hat.
Wo denn? In der höchsten Liga, oder?
Ja, ja, ich kann es dir nicht genau sagen, aber...
Hätte ich nicht gedacht. Er hat ja noch in Deutschland gespielt letztes Jahr.
Genau, also, ja.
Dann ist er langsam fertig mit Karriere.
Aha.
Ein anderer alter Spieler, der nicht mehr so Hockey spielen kann, ist Ryan Gardner. lang bei Zürich, lang bei Bern, dann noch kurz bei Gotteron und jetzt geht es noch auf Lugano. Also dann hat er dann alle Altersheime der Liga eine Stunde. Das ist ein Trade. Naja, ich weiß nicht, was Lugano soll bringen. Er passt meiner Meinung nach nicht in ihre Spiele rein, überhaupt nicht. Aber okay, we'll see, we'll see. Andere interessante Trades, die es gegeben hat, gerade wenn wir von Lugano auch schon redet, der Pettersson, Fredrik Pettersson, der ist jetzt weg. Der ist in die KHL.
Genau.
Offensichtlich ist Nizhny Novgorod ein schöner Ort zum Eishockey-Spielen als Lugano. Ich stimme dem ja zu, aber ich weiß nicht, ob das andere Leute auch so sehen. Dafür haben sie jetzt einen Ersatz geholt, der Zack Zachrisson, nein, das heißt nicht Zack zum Vornamen, aber er heißt Zachrisson. der kommt von Skellefteå, ein Team, das wir auch kennen seit letztem Jahr. Der kommt auf Lugano, womit sie das eigentlich sollten kompensieren
können. Okay.
Und mit den Schweden geht es auch weiter. Das haben, glaube ich, auch viel mitbekommen. Markus Paulsson, der gut gestartet ist in Davos vor 3 Jahren, inzwischen nicht mehr so gut. Der ist jetzt auch definitiv wieder zurück auf Schweden, zu Karlskrona, familiäre Gründe. Er wäre gerne in Davos geblieben, hat er gesagt, zumindest. Ja, kann man verkraften, weil wieder ein Schwede kommt nämlich zurück. Das ist der Rahimi, das ist ein Iraner. Das ist noch lustig, ich glaube, der iranische Pass noch zusätzlich zum Schwedischen.
Aha.
Und der kommt jetzt von Linköping, das ist ein Defensivverteidiger, 1,90 groß, dort umeinander. Das wird etwas sein, das definitiv Stabilität bringen kann, wo unsere Defensive, was sie brauchen werden nächstes Jahr mit diesen Goalie. Also das ist sicher auch kein schlechter Trade. Ja, was ist noch so, sonst noch so passiert? Die ganze Geschichte mit Kloten war natürlich interessant gewesen, weil Kloten jetzt ja knapp am Konkurs entgangen ist. Hat es da Spieler gegeben, die eigentlich schon fix zu Kloten hätten sollen, die jetzt aber dann doch nicht dorthin können. Der Timo Helbling zum Beispiel ist so einer. Der ist ja jetzt vom SCB weg, hat dann eigentlich bei Kloten unterschrieben. Der hat Kloten gesagt, man könnte ich doch nicht nehmen, das können wir uns nicht leisten. Und der ist jetzt mit EVZ untergekommen.
Okay.
Und andere Spieler betroffen von dem Ganzen, zum Beispiel der Peter Guckisberg. Der heisst Peter, wohl.
Ja, das heisst gar ich.
Genau, bei dem ist es so, da weiss man noch nicht, wie es weitergeht.
Okay.
Also er hätte eigentlich auch, er ist einfach zu teuer. Also er ist einer der teuersten Spieler in der Schweiz, schon damals, wenn er bei Davos weg ist.
Mhm.
Und so wie ich gehört habe, in verschiedenen Aussagen, nicht besonders beliebt bei Kloten, in der Mannschaft auch. Also sehr ein einzelgängerischer Typ. In der Garderobe hockt er immer ein bisschen allein im Eckli und so. Und eben jetzt haben sie kein Geld mehr für ihn und noch hat er keinen neuen Vertrag bekommen. Also es wird sehr interessant zu sehen, was mit ihm passiert. Weil das ist eigentlich ganz ein grosser Spieler gewesen, aber ja, was aus ihm geworden ist inzwischen, schade. Schade.
Wie ist eigentlich die Situation in Kloten jetzt? Ich verfolge das gar nicht so wirklich.
Ja, richtig. Also es ist jetzt dort ein Geschäftsmann eingestiegen, wo jetzt da wird das Ganze übernehmen.
Inländisch, ausländisch?
Inländisch. Lehmann heisst er. Ist ein SVP-Politiker.
Ah, so lässig.
Aber er redet, das, was er erzählt, ist einmal gut. Er sagt, er möchte Kloten grundsätzlich finanziell einfach sanieren, dass sie dann überlebensfähig sind. Und er sagt einfach auch ganz klar, das wird auf Kosten vom Sportlichen gehen.
Ja.
Wenn es absteigt, ist ihm das gleich. Er bleibt dort Investor, er wird weiter investieren, aber er wird Kloten so stark schlecht machen, sportlich gesehen, bis es finanziell einfach langt. Und er sagt, dass ein Abstieg wird da, ist da ein mögliches Szenario und dann wird er auch nicht verreisen, wenn es absteigt.
Okay, ja.
Aber eben, also es
ja,
ist
ich
schon...
Ja, ich denke, das musst du einfach in Kauf nehmen.
Ja, genau. Also er ist da sehr pragmatisch. Das hat auch nicht irgendwie, ich bin jetzt der Messias. Aber er sagt, das ist eine teure Geschichte, da zu investieren. Und er wird dann auch schon etwas zurückhaben irgendwann. Aber er macht das viel radikaler natürlich jetzt. Er sagt wirklich, okay, die teuren Spieler müssen gehen. Die neuen, die wir wollen holen, die holen wir jetzt nicht. Jetzt setzen wir auf Junioren und so weiter. Ja, es wird für Kloten nicht angenehm, die nächsten paar Saisons. Aber ich meine, hey, lieber ein Verein, der vielleicht dann in der Nazi B spielt, als kein Verein mehr. Also kann ich genau. Als Fan einmal sagen. Definitiv. Als FCZ-Fan. Okay, gut. das ist etwas ganz anderes. Also gehen wir weiter.
Viel zu viel Fußball gewesen, das Wochenende.
Ja, definitiv. Hast du gerade angeschaut?
Ich habe gestern, glaube ich, seit der WM in Südafrika das erste Mal wieder ernsthaft das Fußballspiel geschaut. Und ich weiss jetzt auch, warum ich seit Südafrika gestern wieder das erste Mal
Also, den Match gestern habe ich nicht geschaut, ich habe nur meine Twitter-Timeline gesehen und ich muss sagen, danke an all die, die jetzt den Podcast hören. Ihr habt mir auch bestätigt, dass es richtig war, den Match nicht zu schauen. Also, danke mal für das. Gut, yeah. Dann noch schnell zwei andere Trades, die ich auch noch sehr interessant finde, oder zwei andere Vereine, die noch mit anschauen. EVZ, da hat es zwei eigentlich sehr gute Stürmer, der Bürgler und der Sondell, und die gehen jetzt beide zu Lugano.
Okay.
Und das ist irgendwie schade, weil der Bürgler ist noch lustig, der ist in Davos mega gut gewesen, ist der Zug, ist dann langsam immer schlechter geworden. Und jetzt fragt sich alles ein bisschen, ob er wieder gut wird. Und beim Sondell habe ich keine Ahnung, wieso der gegangen worden ist. Da bin ich ganz ehrlich zu wenig informiert darüber. Mhm. Aber da fehlt am EVZ nachher definitiv meiner Meinung nach etwas in der Offensive. Und ein Timo Helbling gleicht das nicht aus.
Ja. Sind jetzt das alles Sachen, die nach dem Ende von der Saison passiert sind?
Ja. Ja, zumindest nach dem Ende der Saison von Davos, wenn man okay. Das so sagen
darf. Gut, aber in der Schweizer Liga passiert ja auch viele Sachen so während unter der Saison, oder? Dass Transfer und Sachen okay. abgemacht werden.
Das stimmt. Also, aber viel ist jetzt eine Sache, die eigentlich dann während der Saison mal klar geworden ist, dass sie gehen oder sie bleiben nicht, aber erst jetzt eigentlich bekannt worden ist, dann wohin das gehen. Oder also. Es gibt dann schon noch ein paar andere Trades. Ich meine, man könnte schon darüber reden, Giannoli zu Bern, aber das war im Oktober schon das grosse Thema. Ja. Bin ich kein Fan davon, dass in der Schweiz Zeug schon kann passieren während der Saison. Ja. Das gilt dann erst.
Dann ist so lustige Situationen wie der Del Curto, der im Hoffmann ins Interview reinkommt. Sag mir jetzt schon Tigas!
Genau, also ich meine, das ist. Die Frage ist, was ist besser? Ich meine, du kannst sagen, okay, er hat wenigstens ein halbes Jahr Zeit, um seinen Umzug zu planen. Am besten mit Movu. Und. Yes, Product Placement.
let me pick up that name you just dropped.
Okay, genau. Auf jeden Fall kann er sich das ein planen und so. Ist für ihn persönlich sicher nice. In der NHL läutet das Telefon und dann heisst es einfach, okay, ciao, tschüss, ob morgen wohnt steht. Ja, aber wie gesagt, also rein moralisch gesehen für die Mannschaft sicher scheiße. Also gerade eben seinen Giannoli. Es war ganz absurd, wo Bern Davos aus den Playoffs geschmissen hat.
Naja.
Haben ja zuerst Davos-Fans in Giannoli gefeiert und nachher die Bern-Fans. Das musst du jetzt erstmal noch vor Augen führen. Das hat es auch noch nie gegeben, so etwas. Also,
Giannoli wird es geil gefunden haben.
Der Giannoli hat es lustig gefunden, ja. Ja, du eben, seine Aussage war ja, er freut sich darauf, wenn er wieder zurück auf Davos kommt und dürfen zwei Drittel lang von der Ostkurve spielen. Das rechnen wir ihm sehr hoch an. Natürlich. Gut, dann das letzte war noch Fribourg. Die haben sich mit ihren Tschechen. Also, dann ist der Martin Rehwey gehabt letzte Saison. Der hat jetzt gesagt, nein, ich gehe. Der geht auf Montreal. Dann haben alle gedacht, okay, schade, oder? So ein NHL-Klasse-Stürmer und so ist jetzt weg. Dafür kommt jetzt der Roman Červenka. Und ich bin erstaunt, hast du den nicht gekannt, aber der Roman Červenka ist eigentlich einer der besten tschechischen Stürmer, der einmal nicht in der NHL spielt, aber eben viel KHL-Erfahrung. In Tschechien natürlich lang gespielt, also und immer eigentlich an der WM und so dabei. Also für mich absolut ein Begriff. Mhm. Und jetzt kommt der dafür. Also da wird Fribourg auch einen guten Trade gemacht haben. Ich habe aber gehört, der hat auch eine NHL-Ausstiegsklausel. Also ich weiss dann nicht, ob der nachher wirklich dort bleibt.
Okay, ja. Aber das haben wir gesehen. Wahrscheinlich ein paar Spieler in der Schweizer Liga, oder?
Ja, klar. Also ich meine, das ist fast nicht umgänglich. Irgendwie brauchst du das auch. Bis gerade ein Damien Brunner kannst du nicht 3 Jahre ein Lugano binden, wenn du nicht sagst, nach einem Jahr darfst du dann anfangen, wieder nach NHL-Angebot zu schauen, oder?
Ja.
Also,
ja.
Das ist so.
Gut, die Zeit ist wahrscheinlich vorbei.
Das ist zu befürchten, ja.
Selber schuld.
Ja. Und dann, um so ein bisschen Verbindung zum Kanadischen langsam herstellen. Genf mal wieder. Genf hat eigentlich nicht so ein grosses Budget. Und die macht immer sehr, sehr spannende Trades. Also sie haben oft Spieler, sie sind die Mannschaft, die immer irgendwo die Jungs findet, die eine Schweizer Lizenz haben, aber keinen Schweizer Pass. Das ist unglaublich. Dann immer irgendwelche Ausländer, die eigentlich Ausländer wären, so irgendwie Kanadier oder was immer, die aber irgendwo durch mal eine Schweizer Lizenz gehabt haben.
Ja.
Und die setzen es dann ein. Jetzt, wer sie jetzt geholt haben, aus der kanadischen Juniorenliga, ich glaube, der Pechenik ist eben genau so ein Fall. Der ist eben Pechenik, der Spieler, von Saginaw Spirit aus der OHL.
Ja.
Ist Kanadier, aber ich habe eben gemeint, der hat auch eine Schweizer Lizenz, sonst würdest du ja nicht einen Junior holen. Und dann kommt noch der Kai Schweri, das ist ein 96er, hast du vorher gesagt.
Genau, der JMKKL.
Genau, von
Sherbrooke.
Sherbrooke Phoenix, genau.
Glaub.
Auf jeden Fall, ja, zwei sehr junge Spieler. Also Chris McSorley macht das weiter, was er immer macht. Das wird auch interessant. Und ich glaube jetzt eben noch zum, sagen wir mal, überraschendsten. Vielleicht möchtest du das jetzt sagen, der jetzt in die NHL gegangen ist.
Genau, der Tom Pyatt hat bei Ottawa unterschrieben. Zwar, glaube ich, einen Two-Way-Vertrag, sprich wahrscheinlich in der AHL. Aber das Duo Crawford-Boucher hat da wahrscheinlich sich geeinigt, dass sie den Tom Pyatt noch einen relativ guten Spieler findet und den jetzt gerne möchte überbringen.
Ja, richtig. Also ich finde das sehr interessant, weil Tom Pyatt ist gut gewesen in der Schweizer Liga, definitiv. Aber ich habe jetzt nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass er jetzt ja, so ein NHL-Kaliber wäre. Aber okay, wir werden sehen. Also ich meine, ja, Ottawa ist vielleicht auch nicht so schlecht, als so, da kannst du als Offensivspieler sicher etwas bewirken, aber...
Ja, genau. Erstens brauchen sie Offensive, das ist ganz klar, aber ich glaube einfach nicht, dass er einen Rosterplatz wird haben, wenn nur bei Verletzungen oder so. Ja, hat schlicht, wie du sagst, hat schlicht nicht das Kaliber für die NHL. Genau, und dann komme ich eigentlich schon zu meiner, du hast letztes Mal schon so eine kleine Tinfoil-Hat-Theorie präsentiert mit dem Joe Thornton.
Übrigens inzwischen bestätigt habe auf unserem Twitter-Profil, für alle, die es nicht gesehen haben.
Ja, bestätigt und so. Wie man das möchte nehmen. genau. Aber nachdem jetzt der Tom Pyatt bei Ottawa unterschrieben hat, ist jetzt natürlich meine Frage, wenn offensichtlich Boucher und Crawford Schweizer Spieler holen, der Corey Conacher, ich weiss nicht, weißt du, wie lange der noch einen Vertrag hat oder so?
Nein, das weiss ich nicht, aber ich glaube, das können wir ganz schnell herausfinden. Kurz Moment, red du mal weiter, ich schaue das mal an.
Genau, dann erzähle ich jetzt natürlich, warum ich auf die Idee komme. Corey Conacher hat ja ein Jahr lang 12-13, bevor der Boucher in Tampa entlassen worden ist, dort gespielt, unter dem Guy Boucher. Und wir alle wissen, dass der Corey Conacher und der Guy Boucher jetzt auch in der Schweiz im gleichen Team gewesen sind. Also, ganz ehrlich, für mich sieht es ein bisschen so aus, als ob der Corey Conacher und Boucher ein bisschen nachhöselt. Und der Boucher jetzt bei Ottawa. Ganz spannend, der Conacher ist nach Tampa zu Ottawa, hat dort zwei Saisons gespielt. Wäre das nicht eine Möglichkeit?
Also, nächstes Jahr noch nicht. Es kommt darauf an, ob er eine NHL-Ausstiegsklausel hat oder nicht, aber sein Vertrag läuft noch bis und mit nächstes Jahr bei Bern.
Okay. In dem Fall nächstes Jahr. You heard it here first.
genau.
Ja. Aber dann wäre es das eigentlich gewesen von deinem Teil.
Genau, ja. Also wenn es noch mehr sollte geben, normalerweise ist das nicht so spektakulär, dann über den Sommer, dann ich würde es sicher aufnehmen. Aber eben, sonst brauchen wir unbedingt Vorschläge von euch. Sonst reden wir nur über die NHL die ganze Zeit und das wird ja niemand hören.
Wenn du das weißt. Etwas, was wirklich nicht so viel hören wollen, ist der World Cup of Hockey.
Pfui!
Über das haben wir das letzte Mal diskutiert. Und da sind jetzt die endgültigen Rosters rausgekommen. Vorgestern?
Ja, irgendwie vorgestern.
So. Ich habe es auch mal geschaut, aber ich weiß es nicht mehr. Interessant hier aus Schweizer Sicht, der Nino Niederreiter und der Lukas Bisa haben es ins Team Sum of Europe geschafft.
Und wenn ich da mal etwas dazu darf sagen, ich glaube, die, wo das ein bisschen verfolgt haben, die Schweizer NHL, wissen, dass die Nomination von Lukas Bisa eigentlich alles über das Turnier aussagt. Aber ich glaube, da darfst du noch mehr dazu erzählen, zu der Qualität der Spieler, die aufgeboten worden sind.
Ja, genau. Vielleicht gerade mal zuerst zum Team USA. Kein Phil Kessel. Phil Kessel ist nicht dabei. Kyle Okposo ist nicht dabei. Stellt man sich die Frage, wieso? Das sind ganz klar zwei von den besten amerikanischen Spielern. Und dann schaut man einfach mal, wer hinter der Bank dort steht. Und dort ist der gute alte John Tortorella. Und John Tortorella ist so ein Coach, der braucht Leadership und Grit und Fighters in seinem Team. Und ja, kein Skill, weil können, das gewinnt einem kein Hockeyspiel. Das ist ja logisch.
Genau.
Ja, also Team USA, keine Chance überhaupt. Keine Chance mit dem Team in meinen Augen. Und auf das aber haben dann noch viele Leute darüber diskutieren auf Twitter, wie ein Team wird aussehen mit allen Spielern, die nicht am World Cup of Hockey dabei sind. Und dann habe ich das auf mich genommen, so mal ein Team zusammenzustellen. Mit den Leuten, die nicht am World Cup of Hockey sind.
Also das Team Rest of NHL, oder sozusagen?
Ja, irgendwie so Team Not at World Cup.
Und wer haben wir dort so dabei?
Das ist Kessel, Perry und Poso. Das ist mal die erste Linie. Sehr eine starke Linie.
Definitiv.
nachher ein Tyler Johnson, Valeri Nikushkin, Mark Stone, Jager, Hall, Carter, Couture, Spezza, Domi, Nyquist, Galchenyuk. Die sind nachher der Rest vom Forward Core. Das ist sehr ein gutes Team bei den Stürmer. Könnte etwas ausrichten, gerade die schlechteren Mannschaften. Aber nachher kommen wir zur Verteidigung und da wird es ganz lustig. Die Verteidigung von dem Team könnte eine von der besten Verteidigungen sein im ganzen Turnier. Da haben wir natürlich im ersten Pairing haben wir den PK Subban und den Kevin Shattenkirk.
Also der PK Subban ist nicht aufgeboten worden.
PK Subban ist wieder mal nicht aufgeboten worden.
Oh wow.
Und er hat auch gesagt, er sei nicht überrascht.
Er ist sich das so gewöhnt.
Was, genau, ja. Was sehr viel über Beziehung zwischen Team Kanada und PK Subban aussagt. Kommen wir zum zweiten Pairing. Zweiter Pairing ist der Chris Letang als Exponent zusammen mit dem Brent Seabrook. Und auf dem dritten Pairing habe ich nachher den Justin Falk, der vielleicht vielen nicht so viel sagt, aber jetzt diese Saison wirklich eine sackstarke Saison gespielt hat bei Carolina. Zusammen mit dem Kollegen von dir, dem Hampus Lindholm.
Hampus.
Hampus. Und im Goal haben wir den Roberto Luongo, den Marc-André Fleury und den Martin Jones.
Gut, also Goal von mir aus. Die hättest du nicht müssen aufbieten, ja. Aber der Rest... ja, eben. Also, du, für mich ist das schön und gut. Ich sehe mich bestätigt in meiner Meinung von letzter Woche, ehrlich gesagt. Also, dass das Ganze ein besseres Vorbereitungsturnier ist, wenn überhaupt. Mhm. Also, jetzt mit den Rosters ist definitiv klar. Ich bin höchstens überrascht gewesen darüber, dass es tatsächlich alle Nationen anbringen mit NHL-Spielern. Muss ehrlich sagen, bin ich zu wenig gut informiert gewesen. Hätte ich nicht gedacht, dass die Tschechen noch ein ganzes Team haben, nur mit NHL-Spielern. Sie haben einen KHL-Stürmer, haben sie, aber der Rest sind alles genau. NHLer. Doch, okay, Respekt für das. Aber eben, was jetzt so für Leute aufgeboten worden sind. Jetzt... Eben auch bei der Russen ist es spannend, hast du gesagt. Genau, da genau. Haben wir einen Radulov, der nicht dabei ist zum Beispiel.
Genau, und Kowalczuk, der auch nicht dabei ist.
Wo die KHL spielen beide, genau.
Genau, dafür jetzt der Topscorer von der WM, der Shipachev, aufgeboten. Ein anderer, der sehr gut gespielt hat an der WM und vielleicht in Tennisschau kommt nächstes Jahr im Telegin. Und dem Evgeny Dadonov. Also drei von diesen Exponenten von dem russischen Team, wo wir an der WM gesehen haben, sind unter anderem aufgeboten worden. Und etwas ganz Interessantes. Der schlechte Mensch Slava Vojnov ist auch auf dem Team.
Ist das der Slava, ich schlage meine Frau Vojnov?
Slava, ich rühre meine Frau in Fernsehen Vojnov.
Okay, und der kommt der jetzt ans Turnier?
Ja, das ist jetzt ein bisschen die Frage, weil eigentlich ist er von der NHL immer noch suspendiert. Oder er ist, bis auf Weiteres ist er suspendiert. Von der NHL. Und nachher hat man das einfach nie wirklich aufgehabt, diese Suspension, weil er in KHL ist. Und dann ist der NHL das eigentlich nachher gleich gewesen. Aber jetzt möchte er, oder möchte, dass Russland, möchte Russland, dass er an den World Cup of Hockey kommt. Und die NHL hat sich schon geäussert, dass sie nicht glauben, dass das wird passieren. Auf das aber hat der Oleg Snarkos, der Trainer von den Russen, gesagt, das ist überhaupt nicht der NHL ihres Turnier, das ist ein internationales Turnier. Ich habe ein bisschen schlechte Nachrichten für ihn, es ist nämlich der NHL ihres Turnier, wenn wir das letzte Mal
gut, also es ist egal, wenn das Narok nicht weiss, sein Verbandspräsident weiss es und der hat das auch schon gesagt, also von dem her passt das für mich so
genau. Und jetzt geht es ins Ghetto, also ich bin extrem gespannt. Russen, irgendjemand in den russischen Medien hat schon gesagt, ja, so kommen die Russen sicher nicht an den World Cup of Hockey. Es wird spannend.
Definitiv. Und eben, ich finde es interessant, ein Radulov und Kowalczuk, was unterscheidet jetzt von einem Dadonov, Shipachev und einem Telegin? Vergangenheit.
Der Kowalczuk ist, glaube ich,
nämlich der Radulov und Kowalczuk haben beide in der NHL gespielt. Beide haben nicht gerade den besten Eindruck hinterlassen im Abgang. Mhm. Also, hat schon etwas dahinter.
Ja, ich bin mir nicht sicher. Das ist sicher, ja, vielleicht ist das ein Argument, aber ich glaube einfach, der Kowalczuk ist schlicht nicht mehr gut. Nach dem, was wir gesehen haben, was in den KHL-Playoffs passiert ist mit SK.
Hast du Stats? Ich habe es eben auch nie mitbekommen. Also ich habe immer gemeint, das sei okay.
Ich habe aber... Stats jetzt nicht vor mir, aber ich gehe es jetzt auch nicht anschauen. Aber er ist schlicht einfach nicht mehr so gut gewesen. Er war ja nachher auch healthy scratched gewesen.
Ja.
Und der Radulov hat ja das Vorbereitungscamp von den Russen geschwänzt für die WM, um auf New York zu gehen, um sich einen neuen NHL-Vertrag auszuhandeln. Und das hat der russische Verband nicht so cool gefunden. Er war nicht an der WM gewesen und er ist jetzt auch nicht mehr am World Cup of Hockey. Also da hat er sich ein bisschen Brücken runtergebrannt.
Gut, da verpasst die Welt nichts. Also ich habe diesen Spieler genug oft gesehen spielen und wenn du nicht gerade Fan von seiner Mannschaft bist, ist es nicht so lustig. Also von
dem her... er bringt Spannung rein und Tension und so.
Ja, so kann man es auch nennen, ja.
Genau, aber vielleicht so viel mal zum World Cup of Hockey und den neuen Rosters. Was auch noch läuft, relativ wichtig, Stanley Cup Finale. Und dort haben wir die beiden Finalteams jetzt seit dem letzten Podcast sind klar. Das sind Pittsburgh Penguins und San Jose Sharks. Ich habe doch noch Glück gehabt, dass Pittsburgh gewonnen hat und ich mich nicht völlig blamiert habe, dass Tampa die Serie doch noch abgeräumt hat.
Das stimmt. Du hast ja mal noch, ja genau, du hast ja mal noch gesagt gehabt, wegen Tampa keine Chance und so. Ist doch ein Spiel 7 geworden. Genau. Also knapp vorbei.
Und auch ein Spiel 7, das nicht so klar war. Also, genau. Pittsburgh hat relativ stark gestartet, aber nachher hat dann Tampa doch ein relativ gutes Hockey gezeigt und ist dann, ja, näher dran gekommen, ist übertrieben, aber es ist nicht ein Blowout gewesen, sagen wir es so. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt San Jose.
Da haben wir erstmal schon drüber geredet. Also eben, keep your fingers crossed, dass San Jose das gönnt, das Ganze. Und dann Joe Thornton zurück in die Schweiz.
Ja. Je nachdem.
Ich würde das jetzt jedes Mal sagen, bis es so weit ist.
Es scheint so, ja. San Jose hat es im Spiel 6 klar gemacht gegen St. Louis. Ich bin ein bisschen überrascht gewesen. Ich habe ja, als du mich das erste Mal gefragt hast, wer den Stanley Cup wird gewinnen, St. Louis gesagt. Ich habe eigentlich Vertrauen gehabt in St. Louis. Für mich spielen sie eine sehr schöne Kombination aus körperlichem Spiel und Geschwindigkeit. Der Tarasenko hat auch
genau, also nicht so viel produziert. Genau, es nützt nichts, wenn im Spiel 6 irgendwann mal dein Superstar das erste Goal von der Serie schiesst, wenn es richtig ist.
Genau, ja. Er hat natürlich, ich habe auch schon Diskussionen gehabt über das, er bekommt einfach 16, 14 Minuten Eiszeit zum Teil pro Spiel und das ist einfach nicht genug für deinen Superstar. Der Ken Hitchcock ist einfach ein bisschen kritisch gegenüber seiner defensiven Leistung, aber meiner Meinung, wenn du nicht genug Goal schiessest, und das war relativ offensichtlich in dieser Serie, müsstest du vielleicht deinen besten Stürmer ein bisschen mehr spielen.
Ja, okay, das ist sicher keine falsche Überlegung, ja. Das ist einfach zu fest am System dann festgehalten worden und genau, nicht darauf angepasst. Ja, ähnlich wie beim, das ist ein guter Vergleich, finde ich, wie der ZSC in den Nazi A-Playoffs das Jahr, wo man halt genau. Auch vielleicht hätte müssen ein bisschen umstellen in den Playoffs dann, wo man dann gemerkt hat, es geht nicht gegen Bern so und es ist einfach nicht gemacht worden. Ja. Weiterhin Matthews forciert, die Linie forciert und das hat einfach nicht funktioniert.
Genau, ja. Und am Schluss muss man einfach sagen, sehr überraschend für mich immer noch, San Jose ist einfach zu schnell gewesen für das St. Louis Team. Klar, sie haben nicht die schnellsten, gerade in einem Beckes oder so und in einem Brower, aber dass San Jose eben so schnell ist, das erstaunt doch mit irgendwie 85-jährigen Joe Thornton und einem 95-jährigen Patrick Marleau als Exponenten. Brent Burns ist auch nicht mehr der Jüngste.
Gut, ihr lebt alle ihre zweite Frühling momentan. Also, ich meine, ist das 2009 gewesen, wo San Jose mal Presence Trophy gewonnen hat? 2009, 2010, irgend so etwas.
Irgend so in der.
Und der dort haben sie dann beide mal erste Runde sind sie, glaub, raus. Und das ist halt schon, ich meine, das sind. Joe Thornton ist damals schon dabei gewesen.
Und ja, die sind seit Ewigkeiten. Also, der Marleau ist ja, glaube ich, sogar ein Draft von ihnen. Oder er ist am sicher seit Ewigkeiten. Der Thornton ist einer von denen. Beide tolle Trades, die Boston mal gemacht hat, der Joe Thornton und der Tyler Seguin wegtraden.
Genau. Ja, also eben, ich denke, das ist, dass die etwas können. Man hat es einfach nicht mehr erwartet, man hat es früher erwartet von ihnen.
Ja, es ist, ich meine, wenn du vor 2 Jahren oder sogar vor Anfang dieser Saison, hätte ich das San Jose nie gegeben. Ich hätte gesagt, bevor der Joe Thornton und Patrick Marleau haben ja beide No-Trade-Clauses. Und für mich ist es für die längste Zeit jetzt einfach so ausgesehen, als solange du die beiden nicht wegbringst, mit all dem Geld, das die verdienen, kann San Jose nie nicht hin, weil sie können nicht unbedingt einen Rebuild machen mit diesen 2 Verträgen. Ja. Und ich habe einfach gemeint, die sind fucked, bis die beiden Verträge auslaufen. Und jetzt plötzlich funktioniert es, wenn die eigentlich schon 2 Jahre vorher alle nach einem Rebuild geschrien haben.
Ja, das ist natürlich etwas. Es ist interessant, also es ist so völlig gegen die Erwartung. Eben, wie du sagst, alles schreit nach einem Rebuild, es wird nicht gemacht. So, ja, okay, sagen alles ist blöd, alle Experten sagen das. Und dann plötzlich stehst du dort, wo du jetzt stehst. Und eben, ich denke, es sind keine schlechte Karte gegen Pittsburgh im Finale.
Nein, es wird das, und da mache ich jetzt auch garantiert keinen Pick, weil ich habe schlicht keine Ahnung. Spiel 7 in der 4. Overtime oder so, vielleicht. Es sind beides sehr schnelle Teams. Sie haben beide Teams haben Linien bis aber zu der 3. Linie, die absolut Goal machen können. Sag starke Powerplays beide. Stars, Exponenten, die produzieren. Also, für mich sind es eigentlich ziemlich ähnliche Teams und ich habe schlicht keine Ahnung, wer das Rennen wird machen.
Gut, also eine Ahnung habe ich sowieso nicht gross bei so Sachen, aber so ein bisschen, eben, klar, Joe Thornton, ihm würde es mega gönnen, wenn es gewinnen würde. Und dann ein anderer Faktor noch, Sidney Crosby, ihm würde es mega gönnen, wenn es verlieren würde. Aber ich glaube, da bin ich nicht der Einzige.
Wir beide,
natürlich, ja. Gut, das werden wir sehen. Wann geht's los?
Am Montagabend ist das erste Spiel, weil God forbid, mach Scheiß am Wochenende, dass auch die europäischen Fans könnten mitgehen. Ja. Aber ich meine, es ist normal, oder? Sie haben immer ein paar Tage Pause vor dem Cup-Finale, dass sie sich so ein bisschen wieder können rechargen und so. Und ich denke, das ist schon nicht schlecht für die Qualität auch im Finale.
Vom Hockey. Apropos Cup-Finale. Nein, also, definitiv zu viel Fußball in das Wochenende. Und dann kommen wir doch jetzt gerade zu einer Grundsatzdiskussion. Wenn wir schon so viel über Fußball reden, können wir gerade über Grundsätze vom Eishockey anfangen zu streiten. Du hast mich ein bisschen schockiert mit der Aussage, du hast dir da etwas überlegt und hast dann mir gesagt, die blaue Linie muss weg. Und ich meine, wenn ich so etwas höre, denke ich mir grundsätzlich, okay, du solltest lebenslang Stadionverbot bekommen, wenn du so etwas sagst, aber ich gebe dir jetzt mal die Chance, um dich noch erklären.
Genau, ich hole vielleicht ein bisschen aus. Ich konnte gestern Abend nicht schlafen und ich habe meine Hockey-Bibel vorgenommen, das Buch über die 100-jährige Geschichte der NHL. Und ich habe etwa gelesen bis im Jahr 1927. Und dort, 27, ist erstens mal der Vorwärtspass eingeführt worden.
Was schon recht heftig ist eigentlich, wenn du überlegst.
Genau, wenn du das überlegst. Also,
ist völlig krass. Vorher war es wie Rugby. Du hast noch einen Rückwärtspass.
Genau, richtig. Und die NHL ist ja nicht mal die erste, die das eingeführt hat, sondern das ist ja die Pacific Coast Hockey Association, wo die beiden Patrick Brothers gemacht haben oder aufgezogen haben. Der Lester B. Patrick Award ist ja heute immer noch ein Award, was gibt in der NHL zu Ehren von diesen Brüdern und auch ihre Nachkommen sind heute immer noch im Business. Und die haben dort in der Pacific Coast Hockey Association ein bisschen mit dem Spiel umgespielt. Haben Sachen ausprobiert, sind so ein bisschen die grossen Visionäre gewesen vom Hockey, wie wir es heute kennen. Ein paar Sachen, wo sie dafür verantwortlich sind, sind eben der Vorwärtspass, dass die Spieler Nummern anhaben, 20 Minuten, Drittel und Penalty-Schüsse, dass du kannst wechseln während dem Spiel und so weiter und so fort. Und die haben das eingeführt und irgendwie hat die NHL dann im 26. eine Saison gehabt, wo viel zu wenig Goal gemacht worden sind und dann haben sie gefunden, so vorwärts passen würde, glaube ich, noch Sinn machen. Haben das dann eingeführt und auf die Saison 27 haben sich Goal fast verdoppelt.
Ja.
Gemacht worden sind. Und nachher gleichzeitig hat man, oder eine Saison später, haben wir dann eben, glaube ich, auch die blaue Linie eingeführt, damit man nicht Leute hat, die vorne warten und Cherry-Picking, sagst du dem auf Englisch, warten, bis sie den Pass führen.
Ja, oder jeder kennt es aus dem Turnunterricht, haben mal Fußball oder Unihockey spielt, schon nicht Offside.
Genau. Also,
ja. Gibt heute noch genug Spieler, die das wahrscheinlich würden machen, aber okay.
Ich habe mir dann eben überlegt, wie das Spiel war ohne Vorwärtspass, aber halt eben auch, wie das Spiel ist ohne die blaue Linie. Und im Moment haben wir ja das riesen Problem, oder in meinen Augen ist es ein riesen Problem mit dieser scheiß Offside-Challenge. Und niemand findet es gut, alle sind frustriert.
Also anstatt einfach die Offside-Challenge abschaffen und zu dem Zustand zurückgehen, vor wo wir halbwegs zufrieden sind, gehen wir lieber die blaue Linie komplett auf. Und das ganze
weg mit der blauen
Design
Linie.
Von Offside.
Das ist, das ist schon nicht mal der einzige Grund, sondern es heulen ja alle, seit der Mike Babcock da irgendwie einen Furz abgelassen hat, Anfang Saison, dass es zu wenig Goal gibt in der NHL im Moment. Und warum hinderst du denn die Leute so an der Vorwärtsbewegung mit dem Offside? Ich meine, wenn jetzt ein Spieler, das ist meine Meinung, wenn jetzt ein Spieler, sagen wir, ein Ovechkin ist vielleicht das Prime Example für das, einfach vorne rumsteht und wartet, dann gibt es hinten ein Powerplay und dann spielst du gleich nicht mehr.
Ja, das stimmt grundsätzlich schon, aber ich meine, einem Powerplay schafft die Verteidigung, die Mannschaft 3-4 Mal den Puck wegzuschlagen. Und wenn das nach jedes Mal in einer 1-0-Situation resultiert auf der anderen Seite, dann werden die im Verteidiger hinten stehen lassen und dann gibt es gar kein Powerplay. Also, ich...
Dann gibt es eine 4-4-Situation und Raum wird kreiert. Vorne.
Ja, okay, meine, aber dann steht einer hinten. Also, ich kann mir das einfach auch nicht vorstellen, ganz ehrlich. Also,
bei 4 gegen 4 fallen ja mehr Goal. Und wenn du dann sagst, ja, das Problem ist eben Cherrypicking, du hast nachher einen Verteidiger hinten und dann gibt es vorne ein 4 gegen 4. Du hast auch mehr Goal.
Ja, gut, okay. Aber eben die Frage ist, ob die Aussage überhaupt stimmt, dass wir mehr Goal brauchen. Also, ich finde immer
genau,
noch...
Genau, das kann man absolut diskutieren.
Ist okay, eigentlich dort oder grossartig. Es ist ein Sport, wo es nicht so wenig Goal gibt wie im Fußball. Fußball ist zu wenig, wenn wir diskutieren. Mhm. Also 90 Minuten, ein Goal ist dann wieder ein bisschen mager. Andererseits ein Handball, wo dann nach einem Match so 30-29 ausgeht, dort ist einfach ein Goal nichts Spezielles mehr.
Genau.
Und im Eishockey ist der perfekte Mix. Jedes Goal ist mega entscheidend schlussendlich. Aber es ist auch so, dass nicht einfach in eine Zahl steht, in die 30-40 Stutz Billet in denen lassen und dann siehst du nachher nur eins. Also das ist ja also meistens einmal wenigstens. Also naja, von dem her, ich finde nicht, dass es mehr Goal muss geben, weil sonst wird es einfach noch so völlig lächerlich. Also in Europa haben so Sportarten meistens nicht so.
Ja, ich kenne Zahlen nicht von der NLA, aber in der NHL ist es einfach Fakt, dass man nach dem 0-5 Lockout, wo man rausgekommen ist, wo man die ganzen Veränderungen gemacht hat an den Regeln, bei einem 5-Goal-Durchschnitt war und mittlerweile gute 10 Jahre später auf einem 3-Goal-Durchschnitt sind.
Aber ich meine, da würde ich jetzt vom Gefühl her zumindest behaupten, dass in der Schweiz zumindest definitiv höher.
Ja, das ist gut. Ja.
Ich weiß nicht, das muss ich abklären, aber ich habe das Gefühl, grundsätzlich in der Schweiz gibt es mehr Goal als nur 3 pro Spiel. Und ich meine, das, was war, 5 finde ich definitiv gut. Wenn ich an einen Hockey-Match gegangen und es hat 5 Goal gegeben, ist das für mich so etwa das, was du erwarten würdest.
3-2 ist eigentlich das ideale Hockey-Resultat.
Genau, oder? Genau. Ja, das ist jetzt schon interessant, aber, dass ich nicht gewusst, dass es in dem Sinn so wenig geworden ist.
Ja, das hat letzte Saison hat das noch praktisch niemand interessiert. Und dann ist der Mike Babcock ist Anfang Saison mal rausgekommen, wo Toronto wieder mal verschissen gespielt hat und hat gesagt, schau, es gibt zu wenig Goal in dieser Liga, wir müssen grössere Goal haben. Das ist natürlich etwas, was du nur sagst, um die Leute ablenken, dass dein Team einfach verschissen ist. Du brauchst nicht grössere Goal, dein Team ist scheiße. Aber es hat nachher eine riesige Diskussion gegeben über das. Und in meinen Augen ist einfach, bevor wir irgendwie Fußballgoal aufs Eis stellen, das Offside wegnehmen, ist da eine Möglichkeit, um mehr Goal zu machen.
Aber der Unterschied ist das, wenn du Goal ein bisschen grösser machst, gibt es mehr Goal, aber es ändert sonst nichts am Spiel. Wenn du das Offside wegnimmst, wird sich das komplette Eishockey radikal verändern. Und ich weiss.
Back to the
roots. Ich weiss nicht, ob wir so weit sind, dass wir das wollen. Also, ich kann mir das jetzt als Fan nicht vorstellen. Ich wäre nicht so begeistert davon. Ich weiß nicht, was die Spieler dazu würden sagen. Aber ich finde es immer noch eine abstruse Idee. Also, meiner Meinung nach bleibt der Vorschlag, dass das Stadionverbot überkommt für die Idee eigentlich bestehen. Somit.
Ja, andere Sachen, wenn wir vielleicht noch ein bisschen beim Thema Scoring bleiben, gewisse Leute sagen, dass Goalies einfach viel zu grosses Equipment haben. Das ist ein Faktor. Andere Leute sagen, look, Goalies arbeiten jede Off-Season an ihrer Technik und Stürmer tun Muskel aufbauen und Ausdauer und arbeiten nicht an ihrer Technik. Und Goalies sind einfach viel besser geworden.
Ja, gut, grundsätzlich okay. Aber, ich meine, du kannst bei jedem Goalie, wenn du wirklich gut schiessen würdest. Und Schusstraining machen sie ja wohl auch irgendwo ein bisschen. Also,
das haben sie jetzt eben langsam wieder angefangen.
Das müsste jetzt, weil es ist ein Schweizer Trend, der jetzt kommt mit dem Schusstraining. Der Michel Riesen hat da eine Schule aufgezogen. Hat angefangen bei Davos das sehr ein bisschen predigen. Das hat dann gerade zum Meistertitel geführt, wo ich der Meinung bin, es hat einen grossen Einfluss gehabt, das ganze Schusstraining. Okay, das ist jetzt ein anderes Thema. Ich meine einfach, also es ist grundsätzlich sicher am Kommen, das ist auch wichtig. Klar, Goalies sind viel besser geworden, aber mit einem präzisen Schuss kann der Goalie noch so gut sein technisch und noch so schnell. Wenn du einen präzisen Schuss ins Eck, dann ist er einfach drin, meistens.
Anderer Vorschlag, wir ändern am Equipment nichts, wir ändern am Spiel nichts, wir lassen den, der ein Penalty bekommen hat, also eine Strafe, nicht raus, wenn das gegnerische Team ein Goal macht.
Das ist interessant, das haben wir bei der 5-Minuten-Strafe theoretisch schon so.
Genau.
Macht grundsätzlich jede Strafe noch gravierender. Mhm. Hat insofern den Vorteil, dass du die Sicherheit vom Spiel erhöhen
kannst. Ja.
Ich sehe einfach den Nachteil, das ist meine Fansicht, wie so oft, bei so ungerechtfertigten Strafen. Ich meine, weißt du, es ist nur das eine, wenn du einen Zweier bekommst, der nicht gerechtfertigt ist, also deine Mannschaft, und dann gibt es ein Goal nachher. Das ist ein Goal, das du nachher ungerechtfertigt bekommen hast. Wenn aber deine Mannschaft jetzt einen Zweier bekommt und sie sind so schlecht im Boxplay, dass sie gerade 3 Kisten kassieren. Das war nur wegen einer Schwalbe vom Gegner oder wegen einem ein bisschen Körpereinsatz, der nachher gerade als über die Behinderung gepfiffen worden ist. Schwierig.
Fair enough, ja. Wir haben das auch das lang in der NHL, bis in Mitte 50er Jahre, wo die Montreal Canadiens so ein Sachstars-Team hatten, mit Namen wie Maurice Richard zum Beispiel. Und einfach, sobald das gegnerische Team eine Strafe genommen hat, ist das Spiel fertig gewesen. Dann haben sie irgendwie in 2 Minuten 2-3 reingetatscht. Und auf das aber hat man das dann geändert. Aber es sind einfach so ein bisschen, ich finde das ganz spannend, so ein bisschen philosophisch das Spiel ein bisschen anschauen und sich zu fragen, wir haben ein Problem, wie wenn wir das
angehen. Aber grundsätzlich musst du auch sehen, das sind alles Sachen, die in der Vergangenheit gemacht worden sind, aus einem Grund auch wieder geändert worden sind. Nachdem sie im Feldversuch, also ich nehme an, das Ganze war auch ein Experimentationsprozess gewesen, um das bestmögliche Hockey und das attraktivste Hockey zu finden. Mhm. Und darum, ja, eben einen Schritt zurückgehen, es kann vielleicht ein Problem lösen, aber schafft es nachher nicht ganz viel neu, was Hockey unattraktiver macht. Richtig, aber die Offside-Challenge kannst du einfach sagen, okay, man kübelt einfach die Offside-Challenge wieder.
Ja, wenn das der NHL wird machen, ich bin mir immer nicht so sicher, es hat jetzt bei den GM-Meetings jetzt schlecht.
Gut, dass mit der Offside-Challenge ist so etwas. Ich habe das Gefühl, es hat auch mehr mit dem Spielsystem von der NHL zu tun. Auf den kleinen Eisfeldern ist das eher das Problem als in der NHL. Weißt du, ganz oft, der NHL lässt die Pässe ganz so über die Linie, wenn der Spieler gerade drüber rennt und so. In denen lag viel weniger, habe ich das Gefühl. So. Also die Auslösungen gehen meiner Meinung nach meistens anders, weil du mehr Breite hast. Da werden nicht auf der blauen Linie nur die Pässe gespielt. Bei uns kommt es jetzt auch. Wir werden sehen, erst, ob es auch so viele kontroverse Entscheidungen gibt. Aber,
du bist erstaunt. Ich meine, niemand hat die erwartet, dass so viel Goal eigentlich um eine Offside, das sind gut 30 Goal.
Ja, das Problem sind eigentlich all die Fälle, wo der Stürmer in dem Sinne hinten das Bein noch draussen hat. Ja, genau, auflüpfend draussen hat. Weil, das ist meiner Meinung nach, solltest du dann auch nicht Offside pfeifen, weil klar, grundsätzlich die Regel ist, wenn er auf dem Eis ist und so, aber mal realistisch gesehen, wenn er jetzt wirklich irgendwie der Oberkörper noch auf der Linie ist und einfach das Bein hinten halt schon gelupft ist, ist für mich nicht Offside, aber...
der Jeff Merrick hat, das ist einer von meinen Lieblingsjournis, macht auch den Merrick vs. Wyszynski Podcast, wo ja bekanntlich unseren Namen gestohlen hat. Hat gesagt, eine gute Frage gestellt, wenn es niemand im Stadion gesehen hat und du hochgenaue Technik brauchst, um zu schauen, ob es Offside gewesen ist oder nicht, ist es denn wirklich Offside?
Schrödingers Offside, oh mein Gott.
Genau. Nein, aber ich finde es eine gute Frage. Wenn sich überhaupt niemand irgendwie beschwert oder niemand merkt, bis du nachher im Video schaust.
Ja, richtig. Also ich finde, das ist einfach...
Macht es denn überhaupt Sinn, das wirklich so genau
anzuschauen? Hat etwas. Also ich meine, wenn du überlegst, wie oft haben wir Fälle gehabt, wo es Offside-Goal gegeben hat, wo wir wirklich gesagt haben, hey, Offside-Goal. Ich mag mich jetzt in den all den Hockey-Matchs, die ich gesehen habe, an zweimal erinnern, und das war im gleichen Match gewesen. Also ich meine, von dem her... Ja, ich habe also jetzt nicht als etwas Nötiges empfunden bis jetzt. Viel wichtiger ist ja, du darfst bei der Coach-Challenge, was war das zweite noch gewesen? Nicht nur Offside.
Goaltender Interference.
Und das ist sehr wichtig. Das finde ich etwas Gutes. Und ich meine, das ist in der Schweizer Liga so ein bisschen ein Saumode zum Teil. Das ist einfach, da haben die Schiris keine Linie. Also je nachdem kommt ein Schiri über an einem Match, wo dann das Gefühl hat, irgendwie, wenn der andere im Torraum steht und irgendwie der Goalie noch halb abgedrückt, ist okay. Ein anderer sagt, ja, schau, irgendwie hat der Schlittschuh ist ein bisschen an Goalie angekommen, so an Schon, er ist schon Goaliebehinderung, alles schon gesehen. Darum, das finde ich sicher nicht schlecht. Das kann interessant werden dann. Mhm. Aber,
ja, eben, das, für mich ist das wichtig, weil ich habe es bereits erwähnt am Podcast auch, dass die Sicherheit vom Goalie ist mir einfach ziemlich wichtig und ich glaube, das ist etwas, was das wirklich gewährleistet.
Ja, und da bin ich definitiv auch damit einverstanden. Also, ich meine, Goalschiessen schön und gut, aber wenn nachher der Goalie für das Verletzungsgefahr überkommt, nur weil du jetzt das Gefühl hast, du musst voll über den Haufen fahren, damit nachher das Goal leer ist, ja, das soll es nicht sein.
Ja.
Gut, aber eben, also der Coach-Challenge kommt nächstes Jahr auch in die NLA. Mal schauen, wie der Gurto da auch sagt, wie er mich sagt, bei den Video-Einschicken an die Liga, das macht er einfach gar nicht, aus Prinzip. Könnte ja noch sein. Könnte ja noch sein.
Ja, gut. Gut, das war jetzt ein bisschen eine existenzialistische Episode gewesen.
Genau.
Aber dein Wochenausblick kommt wahrscheinlich auch ein bisschen trocken.
Wochenausblick, ja, Stanley Cup-Final. Läuft, ab Montag.
Yeah.
Und sonst noch, was auch ein Sport ist, habe ich gehört, wäre eben Fußball. Ist jetzt halt schon ein bisschen spannender im Moment.
Memorial Cup-Finale ist noch heute so, aber Rui Noranda gegen die London Knights. Rui Noranda hat die grosse Ehre können probieren, London weniger als 10 Goal zu erleben.
Und da wäre noch eine Frage, die du sicher nicht kannst beantworten. Wäre Timo Meier der erste Schweizer, der den Memorial Cup gönnt?
Natürlich könnte ich das nicht beantworten, aber
ich
es würde mich erstaunen, ja, wer vorher jemand.
Gut, also das wäre schon mal der Wochenausblick gewesen, soweit. Dann eben nochmal als Reminder, wenn ihr Feedback habt oder eben vor allem Ideen, was wir könnten diskutieren jetzt in dieser langen, langen Sommerpause, dann schreibt das Mail an nhl-nla@hotmail.com oder einfach auf Twitter @nhl-nla. Dann schauen wir das mal an und wahrscheinlich werden wir das dann auch aufnehmen, weil wir haben wirklich bald keine Idee mehr.
Bleibt ab, nach 7 Episoden.
Genau, ja, bis das Hockey wieder anfängt, ist ja schon bald.
Genau. Ja. Gut, das wär's dann schon wieder gewesen und dann hören wir uns nächste Woche.
Genau.
Schönen Tag.
Tschüss.